Guten Morgen miteinander. Wir haben in der Losung von heute, ich muss das schnell nachschauen, den Text zum dritten Sonntag der Passionsdoa Oculi. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das war meine Motivation der letzten, inklusive heute, dritten Predigt. Ich sagte mal eine Einheit, die den Übertitel Fast Gottes Reich erfassen. Wir haben angefangen, die sich erinnern mögen, noch mit der Vorspeise. Die Vorspeise war Look up, schaut nach oben. Wir habe mir Gedanken da gemacht über das zweite Wiederkommen, das unser Ziel sein soll, dass wir nach vorne schauen. Das ist unser klares Ziel. Dann kam die Hauptspeise, ein Siebengänger, das war meine letzte Predigt. Die hat nicht allen von der Länge her so gepasst. Ich habe sehr viel damit hineingelegt, was unser Herz und der Glaube mit dem Reich zu tun hat. Heute kommen wir zu den W-Fragen, nicht W-E-H, sondern einfach die W-Fragen. Und die W-Fragen, das stellt ein Mensch, Jesus und unser Vater, weiß das im Himmel. Wir stellen Fragen, wie ist das, wie, wo, wann, wie geht das ab? Also das, wir können über das Reich sprechen, aber wir möchten genaueres wissen und das weiß Gott. Heute werde ich als letzten Teil auf das Warum zurückgehen. Ich habe dazu den Text aus Lukas 18, die Verse 1 bis 8, dazu genommen. Ja, gut, vielleicht ein bisschen klein. Denn in diesen Vorbereitungen ist es mir aufgefallen, wie oft die Bibel über dieses Reich spricht und wie viel das auch mit unserem Herzen, unserem Glauben zu tun hat. Und das Lukas-Evangelium ist ein gutes Beispiel, weil wir in den Kapiteln 17 und 18 einige Reden von Jesus hören über dieses Gottesreich. Es geht dabei auch um die Rechtfertigung vor Gott, welche eigentlich zusammen mit dieser Frage zusammengehört. Im Kapitel, jetzt geht es Druckbetankung. Wisst ihr, was Druckbetankung ist? In Formel 1, da kann man nicht warten mit dem Hahn. Die haben einen Hochdruck und dann kommt man hin, wumm, und dann wird Druckbetankung gemacht. Das geht ganz schnell. Jetzt gehen wir kurz durch. Kapitel 17, fragen ihn die Pharisäer, wann denn das Himmelreich kommen werde. Und Jesus antwortet, es komme überraschend und es sei schon mitten unter ihnen. Und das ist wieder dieser Zusammenhang von Zukünftigen und unserem Herzen. In Kapitel 18, die Verse 9 bis 14, erzählt Jesus im Gleichnis vom Gebet des Zöllners und des Pharisäers, wer in dieses Reich eingehen wird. Nicht wer auf sich selbst vertraut, sondern wer sich als Sünder ganz auf die Gnade Gottes wirft. In Vers 15 und 17 sagt er, wie wir in das Reich Gottes kommen, nämlich indem wir es annehmen wie ein Kind. In den folgenden Versen 18 bis 27, ich befinde mich immer noch in Kapitel 17, fragt ihn Petrus denn, für was, also für welchen Lohn, was gibt's denn? Und erzählt ihm Jesus von dem vielfachen Lohn, welcher allen zugesagt ist, bereits in dieser Zeit, aber auch zu guter Letzt, das ewige Leben. Und schließlich erklärt Jesus ihm und seinen Jüngern in den Versen 31 bis 34, wodurch er den Weg ins Reich Gottes öffnen wird, nämlich in seinem Sterben und Auferstehen, worin Jesus alles erfüllen wird, was bei den Propheten über den Menschensohn schon seit langer Zeit geschrieben steht. Er selbst ist dieser Menschensohn, der Messias, der Gottes Reich bringt. Und in diese Reihe gehört nun auch unser heutiger Text, unser heutiges Gleichnis. Es ist recht bekannt und trotzdem werde ich euch zeigen, dass es auch ganz befremdlich wirken kann. Wir hören dazu den Text aus Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten und sprach, es war ein Richter in seiner Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Mensch scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte nicht Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in freien Stück dürfen hier zusammenkommen. Ich danke dir für jedes Einzelne. Ich danke dir aber auch für die, die jetzt nicht kommen können. Und bitte dich, dass du bei ihnen bist, ob sie verhindert sind, wie der Peter jetzt auch im Spital. Möchtest du ihnen näher sein? Herr, und ich möchte dir jetzt einfach auch bitten, dass du unsere Herzen und Ohren auftust und dass du es hören und das Reden segnen möchtest. Amen. Es ist allgemein bekannt, dass man an diesem Text oft herzieht im Sinne einer Aufforderung für das Gebet. Es wird uns eingangs auch beschrieben im ersten Vers und wir bekommen auch diese Weisung. Wir alle haben Nöte und Anliegen, die wir immer wieder vor Gott bringen, sei das unsere Gesundheit, unser Wohlergehen, die Kinder, die Familie, unsere Existenz, unsere persönliche Zukunft, die wirtschaftliche oder auch weltpolitische Entwicklung und vieles andere. Die Schrift ermutigt uns ja dazu, alle eure Sorgen werft auf ihn, und sie verknüpft das mit der Zusage, denn er sorgt für euch. Gott hört unser Gebet und wir dürfen ihm vertrauen. Das wird uns so vielfach zugesagt. Der Zusammenhang, in welchem dieses Gleichnis steht, macht aber deutlich, dass es hier nicht in erster Linie um die Erfüllung der Bitten unserer Wünsche geht. Denn das Gleichnis handelt in erster Linie davon, dass der Richter der Witwe Recht verschaffen soll. Und das wird hier viermal erwähnt. Und wenn man näher über das Reich Gottes nachdenken will, kommt man um gewisse Grundfragen, wie ich eingangs erwähnt habe, nicht herum. Es ist diese wichtige Reihe der W-Fragen, wann, wie, wo, nach dem Reich Gottes. Und es handelt sich heute, wie gesagt, um das Warum. Und das wird deutlich, wenn wir die verschiedenen Personen in diesem Abschnitt betrachten, die hier im Gleichnis erwähnt sind. Und ich habe dazu drei Punkte gemacht: die Witwe, der Widersacher und der Richter. Erstens die Witwe. Witwen werden in der Bibel oft im Zusammenhang mit Waisen genannt. Das ist der Inbegriff, ein Bild für die oberste Schutzbedürftigkeit. Sie werden verglichen mit Fremdlingen, Sklaven und gehörten zum alleruntersten Rand der Gesellschaft. Ohne entsprechendes Erbe oder Familien, die für sie sorgen konnten, waren sie in einer weithin von Männern dominierten Gesellschaft auf die Unterstützung jeglicher Art angewiesen. Und so erklärt sich das nämlich auch, dass wir schon im Alten Testament eine Verordnung finden, welche vorschreibt, dass im Fall einer kinderlos gebliebenen Witwe der nächste männliche Verwandte sie heiraten musste und so ihre soziale Absicherung gewähren musste. Ich möchte darauf hinweisen, wie wichtig das Gott ist. Im Alten Testament warnt Gott unter Androhung massiver Strafe eindringlich davor, Witwen zu bedrücken. Ihr könnt das nachlesen im 2. Mose 22. Und er macht sich selbst zu ihrem Anwalt und schafft Recht den Waisen und den Witwen. 5. Mose 10. In Jesaja, im 1. Kapitel, Vers 17, geht Gott mit der Ungerechtigkeit seines Volkes ins Gericht. Und das Erste, was er von ihnen fordert, als Ausdruck der Buße ist: schafft den Waisen und Witwen Recht. An anderer Stelle führt die Rechtssache der Witwe. Auch im Neuen Testament nimmt die Stellung der Witwen offenbar eine Position ein, die äußerst schwierig ist. Jesus greift die Schriftgelehrten hart an, nämlich, dass es, wie die Bibel umschreibt, diese Pharisäer die Häuser der Witwen fressen. Biblischer Ausdruck, aber ich finde ihn hammermäßig. In Apostelgeschichte 6 erfahren wir auch über die Urversorgung der Witwen. Und Jakobus fordert in seinem Brief die Gläubigen auf, die Waisen und die Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen. Jesus macht also hier diese Witwe zu einem Vorbild für den Glauben. Sie sucht Gerechtigkeit und kommt hartnäckig immer wieder zum Richter und fordert ihn auf, sich ihrer Sache anzunehmen. Sie weiß, dass sie allein hilflos ist, ihr Recht nicht durchsetzen kann. Ihr fehlen Beziehungen, das Geld, die Leute, die sie unterstützen. Sie weiß aber auch, dass Gott im Grundsatz eine solche Unterstützung eigentlich geboten hat. Und darum wendet sie sich an den, der unter anderem zu diesem Zweck eingesetzt wurde. Und sie lässt nicht locker und macht auf den Richter offenbar den Eindruck, dass sie ihn in ihrer Verzweiflung und Not auch körperlich angreifen wird, wenn er sich ihr nicht endlich annimmt. Ich weiß nicht, ob sie die Augen auskratzen wollte. Es gibt verschiedene Übersetzungen, meist heißt ins Gesicht schlagen. Diese mittellose Frau vergleicht nun Jesus mit Gottes Auserwählten und das finde ich überraschend und trotzdem ist es so typisch für Gottes Reich. Während wir uns über unsere vermeintliche Stärke, unsere Leistung oder moralische Qualitäten voneinander abheben wollen oder gar meinen, Gott etwas vorweisen zu können, ist Gott knallhart realistisch. Über sein Volk Israel sagt er im 5. Mose, nicht weil ihr zahlreicher seid als alle anderen Völker, hat sich der Herr euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. In der Bergpredigt verheißt Jesus gerade denen Segen und Teilhabe an Gottes Reich, die in den Augen dieser Welt nicht zählen. Also Personen non grata, wie man so heute sagt. Im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 5, heißt es, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wer Gerechtigkeit sucht und wie diese Witwe um die eigene Hilflosigkeit weiß, der, so sagt Jesus, gehört zu Gottes Auserwählten. Und damit setzt er dem frommen Leistungsdenken und der Selbstgefälligkeit ein Ende und öffnet den religiös und gesellschaftlich Abgehängten die Tür zum Reich Gottes. Zweiter Punkt, der Widersacher. Worin die Attacken des Widersachers bestehen und ob sie berechtigt sind, sagt uns Jesus hier nicht in unserem Text. Nur, dass er der Witwe das Leben sehr, sehr schwer macht und dies anscheinend über einen längeren Zeitraum. Wie zermürbend solche Situationen sein können, solch ein Streit, das weiß jeder, der einmal so etwas in der Familie, in der Nachbarschaft oder im Beruf erlebt hat. Vielleicht sogar einen juristischen Albtraum durchleben musste. Und vor allem, und da wird es dann ganz spannend, wenn die Folge dieses Streites zusammenhängt mit Verlust von Recht und Sicherheiten oder sogar Besitz. Angriffe zu Unrecht, das geht an die Substanz. Da wird es richtig emotional, dass sich auch körperlich auswirken kann. Die Bibel spricht häufig von Widersachern. Und ihr hört richtig, ich spreche im Plural. Als Gegner des Volkes, des einzelnen Gläubigen oder gar als Widersacher Gottes. Die Psalmen sind voll von Bitten um Befreiung von Widersachern, welche mit Macht versuchen, die Gläubigen zu Fall zu bringen. Petrus nimmt diesen Gedanken im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, 8 auf, wenn er sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn wir uns den Text anschauen, dann ist hier und nicht nur hier, auch bei Petrus, das griechische Wort für den Widersacher ein Gegner im Rechtsstreit. Ihr kennt das bestimmt, also einen Ankläger oder einen Kläger. Und wenn wir unser Leben anschauen, unsere Erfahrung, und ich hoffe, es hat keinen Rechtsanwalt hier drin, dann wisst ihr, oder wir müssen uns ein Stück weit angestehen, dass Recht haben und Recht bekommen oft nicht das Gleiche sind. Ein Anwalt, der alle Tricks und Kniffe kennt und alle Register zieht, kann für einen Täter einen Freispruch erwirken, während jemand, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, verurteilt wird. Das Bild des Widersachers oder Anklägers, wie wir hier haben, verbinden die Zuhörer Jesus in unserem Text unter anderem mit Satan. Denn eben Satan heißt im Griechischen übersetzt Gegner oder Ankläger. Und als solcher tritt er im Alten und Neuen Testament permanent auf. In Offenbarung 12,10 heißt es, er ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. In dieser Rolle beschreibt ihn auch der Prophet Zacharia in einer Vision über den Hohenpriester Jeschua. Vielleicht ein kleiner Einschnitt. Jeschua leitet nach der Rückkehr von Israel aus dem babylonischen Exil gemeinsam mit dem Statthalter Serubbabel mit großem Einsatz und gewissenhaft den Wiederaufbau Jerusalems. Und in der Vision von Zacharia, das ist in Kapitel 3, die Verse 1 bis 4, heißt es, dass Joshua mit verdreckten Kleidern vor Gott erscheint. Und der Satan steht zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Man muss dazu natürlich verstehen, die Priester, die durften nur nach einem wirklich strengen Ritual der Reinigung vor Gott treten, in das heilige Zelt, in den heiligen Teil eintreten. Und wenn Jeschua hier verdreckt vor Gott erscheint, hat Satan allen Grund, ihn anzuklagen. Auf sich allein gestellt kann Jeschua sich nicht verteidigen. Und so, könnt ihr nachlesen, tritt Gott selbst in dieser Vision für ihn ein. Und wenn schon der Hohepriester Jeschua gegen den Widersacher keine Chance hatte, wie viel weniger hat unsere Witwe hier im Text eine Chance? Und das gilt auch für uns. Gegen diesen Widersacher können wir nie bestehen. Nicht gegen seine Tricks, nicht gegen seine Unaufrichtigkeiten, warum ihn Jesus auch als einen Lügner und den Vater der Lüge nennt. Und das wird konkreter, wenn wir darüber nachdenken, wie sich dieser Richter verhaltet. Die Liste ist lang, denn wir müssen auch bei uns selbst schauen, was wir in Gedanken, Worten und Werken bewusst oder unbewusst Böses getan oder Gutes unterlassen haben. Ich denke auch, unsere Liste ist lang und unsere Kleider sind schmutzig. Und dabei bedient sich Satan auch unseres Gewissens, das uns auch zu Recht verklagt. Wir dürfen aber aufgrund auch unseres Textes wissen, das letzte Wort spricht der Richter. Von dem es im 1. Johannes 3, Vers 20 heißt, wenn uns unser Herz verdammt, Gott ist größer als unser Herz. Ich komme zum dritten Punkt, der Richter. Während der Wüstenwanderung Israels nach Kanaan setzte Mose auf Empfehlung seines Schwiegervaters Jethro Richter ein, die ihn beim Schlichten von Streitfeldern entlasten sollten. Diesen Richtern gebietet Gott, dass sie dem Volk Recht sprechen sollen und gerechte Urteile fällen sollen. Nach dem Einzug ins Land Kanaan und dem Tod Jeschuas wurden dann die Richter zu führen, also die sind dann wie aufgestiegen in der Funktion, für ihre Ortschaften und Gebiete und zum Teil sogar für das ganze Volk. Der Richter in unserem Gleichnis hat gegenüber der Witwe also eine doppelte Verantwortung. Er muss sie gegen die laufende Anklage, er muss die laufende Anklage klären und er hat dafür zu sorgen, dass sie als Schutzbedürftige den nötigen Schutz erhält. Aber offensichtlich hat er zu beidem keine Lust. Stolz sagt er von sich selbst: Ich fürchte mich vor Gott nicht und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht. Damit steht er, der doch im Volk Gottes Recht sprechen sollte, gegen das Grundgesetz Gottes, das da lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er kennt weder die Gottesfurcht des Sünders, aus der heraus Adam sich vor Gott versteckt, noch kennt er die Gottesfurcht des Gläubigen, die Abraham dazu bewegt, seinen Sohn Isaak darzubringen. Dieser Richter kennt nur seinen eigenen Bauch. Dabei nennt die Bibel die Furcht des Herrn den Anfang von Weisheit und Erkenntnis, eine Quelle des Lebens und einen Schatz. All dies geht diesem Richter ab. Dabei sagt er nicht, dass es Gott nicht gäbe. Gott ist ihm einfach egal. Es ist sicher kein Zufall, dass es hier heißt, dass er auch auf keinen Menschen Rücksicht nimmt. Oder man könnte es auch übersetzen, keinen anderen Menschen achtet. Wo das Bewusstsein von einer Letztverantwortung vor Gott fehlt, fällt schnell auch die Achtung für den Mitmenschen weg. Das heißt nicht, dass ein Atheist nicht andere Menschen lieben oder Gutes tun kann oder dass ein Christ dies immer tut. Beides ist kein Automatismus. Aber die Liebe zu Gott und zum Nächsten, ich habe es jetzt nicht mitgenommen, aber ich möchte euch das wirklich mitgeben, ist wie eine Wäscheklammer. Eine Wäscheklammer funktioniert nur, wenn ihr beide Seiten habt. Und ich empfehle beim Büro, bei mir hängt das jetzt, und ich habe einen Zettel reingeklebt, Leben von Tommy. Die Wäscheklammer braucht zwei Schenkel. Und die Schenkel sind diese beiden Teile. Gott anzubeten und den Nächsten zu lieben. Und das ist das, was uns hält im Leben. Die unser Leben und unser Miteinander vor dem Fall bewahrt. Dass dieser völlig auf sich bezogene Richter schließlich doch für die Witwe verhandelt, hat zwei Gründe. Ihre Hartnäckigkeit und seine Ich-Bezogenheit. Die Witwe ist derart entschlossen, dass der Richter fürchtet, sie werde ihm irgendwann ins Gesicht schlagen. Aber eins bin ich ziemlich sicher, er hat nicht Angst vor den physischen Folgen. Dazu war er wahrscheinlich schon kräftig genug und die Frau vielleicht auch klein genug. Aber was ihn wahrscheinlich wurmte, der Skandal, der damit zusammenhängen hätte können. Und schließlich beschließt er aus rein egoistischen Motiven, endlich der Witwe nachzugeben. Nur um seine Ruhe zu haben. Sein einziger Maßstab ist dabei nur er selbst und er bleibt in seinem Handeln sich somit treu. Auch Gott bleibt sich in seinem Handeln selbst treu. Allerdings auf einem völlig anderen Niveau. Während dieser Richter geradezu genötigt wird, seine Pflicht zu erfüllen, ist die Geschichte Gottes mit der Menschheit eine Geschichte der Treue und erfüllten Verheißungen trotz aller Untreue und Ungerechtigkeit, die wir als Menschen liefern. Trotz der Auflehnung gegen Gott sorgt er für Adam und Eva. Trotz des Mordes an seinem Bruder gibt Gott keine Schutzgarantie. Nach der Sintflut schließt Gott einen Bund mit Noah für einen Neuanfang. Er erwählt und segnet Abraham trotz dessen Tricksereien. Er steht zu seinem Bund mit seinem Volk Israel, obwohl das Volk diesen ständig bricht. Die Liste ließe sich durch die Geschichte Israels noch unendlich verlängern und schließlich sendet Gott Jesus, seinen Sohn, den Messias, den Verheißenen, den Erlöser, der sich aufgrund der Liebe Gottes zu den Menschen und auf seine Treue zu dir und mir festnageln ließ. Das steht dahinter, wenn Jesus hier in unserem Text vom Menschensohn und vom Auserwählten Gottes spricht. Und das ist auch die Antwort darauf, warum wir an Gottes Reich teilhaben dürfen. Weil wir einen Richter haben, der ein gerechtes Urteil spricht und zugleich für die Verurteilten die Strafe auf sich nimmt. Wer sich nach Gottes Reich sehnt, wer die Gerechtigkeit vor Gott sucht, dem wird er, wie Jesus sagt in unserem Text, unverzüglich Recht verschaffen. Jesus allein ist unsere Gerechtigkeit. In ihm ist die Tür zu Gottes Reich offen. Das Gleichnis endet mit der Frage Jesus, ob der Menschensohn, wenn er wiederkommt, den Glauben auf der Erde finden wird. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und anders als der Richter in unserem heutigen Text wartet er gerade darauf, dass wir ihn bitten, für unsere Ewigkeit und für unsere Nöte im Diesseits. Er wird nicht alle unsere Wünsche erfüllen. Aber er wird es weise ordnen und umfassend führend. Denn Gott, der unser aller Herzen besser kennt als wir, tiefer in unsere Seelen blicken kann, der weiß ganz genau, was uns fehlt. Amen.